Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Du schraubst schon am Wasser. Schenk uns doch mal Wasser ein.
Schenk uns mal Wasser ein, damit wir nämlich nicht nur Alkohol trinken.
Ich bin schlecht vorbereitet.
Echt?
Ja, ich war in Bologna auf der Slow Wine Messe und habe ganz viel Material und keine Zeit gehabt, das sauber zu sortieren. Ich werde eh nicht alles verwenden und dann einfach beim nächsten Mal das erzählen, was ich heute vergesse.
Auch gut.
Oder so.
Ja, ihr merkt, wir sind nämlich also wirklich tatsächlich noch nicht richtig. Hier wird noch gewühlt in Kisten.
Wo ist der Würfel da?
Und das jetzt hier Würfel.
Legen wir los. Fangen wir mal an zu würfeln.
5.
Aha.
Auch 5.
1.
Ah.
Na, dann fangen wir
6.
an.
6. Dann fange ich mal an. Warte, ich muss erstmal schon Wasser nehmen, kurz. So, wir trinken jetzt eine Flasche. Gestern habe ich davon schon eine getrunken. Und weil die so lecker war und weil ich die so geliebt habe, machen wir die heute im Podcast auch nochmal. Und zwar trinken wir Gaia Surtillidin 1978. Und ich bin mal gespannt, was der Felix sagt.
Mille grazie.
Bitte schön. Stimmt. Alter Italiener.
Cheers.
Eigentlich wollte ich heute. Ich muss das erstmal kurz genießen nochmal, Entschuldigung.
Ja, versuch mich zu beeinflussen. Ganz bisschen.
Quatsch! Niemals. Eigentlich wollte ich heute so ein bisschen über. Auch nochmal über Bewertungen, über alte Bewertungen reden und wie schlecht die manchmal sind und sowas. Und dann lief mir heute Morgen was über den Weg, dachte ich, nee. Jetzt mache ich das. Da habe ich mich jetzt drüber ärgert, das mache ich jetzt. Rede ich drüber.
Das ist raus.
Wo bin ich hier? Du kennst ja die Sendung mit der Maus.
Ja.
So, am Wochenende habe ich die Sendung mit der Maus geguckt. Das war jetzt tatsächlich relativ Thema in den Medien gerade. Und ich habe, also wie gesagt, Sendung mit der Maus geguckt und ich fand es so gut, ich habe die mit Edda tatsächlich zweimal geguckt.
Mhm.
Ja? Und es ging tatsächlich um die Sendung mit Transmenschen.
Ah.
Die Sendung mit der Maus hat quasi einen Transmenschen gezeigt, den sie schon als Obdachlosen kennengelernt haben und so eine schöne Geschichte macht. Wirklich eine schöne Geschichte. Mhm. Es ging um Geschlechtsumwandlung ging es nicht und es ging nicht um Geschlechtsverkehr. Nicht. Es ging einfach bloß um das Sichtbarmachen von. Also heute ist 31. Nee, heute ist 31. Heute ist Tag der Sichtbarkeit für Transmenschen. Wusste ich auch nicht, habe ich damit gelernt. Und die haben das schön gezeigt, schön aufgemacht. Das war. Edda hat es verstanden mit ihren 7 Jahren, alles gut. Ich fand die Sendung wirklich gut, haben sie wirklich toll gemacht. Und warum ich jetzt darüber rede, ist tatsächlich, dass unser allerliebster Freund Julian Reichelt sich darüber in brüstester Weise echauffiert hat, dass die Zwangsmaus...
Ach stimmt, das habe ich gesehen.
Genau, dass die Zwangsmaus sich breit macht und den Kindern Sachen vorsetzt, die da nicht hinhören. Ja? der hat es wirklich, also ich war höchst echauffiert. Also wirklich, wo ich dachte, das ist doch unglaublich, dass man, was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass man sich nicht mehr traut zu sagen, wie es wirklich ist, dass Jungs Jungs sind und Mädchen Mädchen. Das ist, fand ich ganz schön schwierig dafür, dass der Mann mal an der Spitze der Bild-Zeitung stand. Ja.
Und demnächst an der Spitze seines eigenen Fernsehsenders. Da wird unser deutsches Fox News gründen und leiten und wird da agitieren und tun und machen und wird wahrscheinlich auch Reichweite generieren.
Ich denke auch.
Es gibt genügend Leute, die da so ähnlich denken.
Und ich fand das so, das war wirklich so gruselig, ja, mit welcher Boshaftigkeit quasi der das propagiert hat. Also ganz, ganz furchtbar. Und ich habe das mit Edda ja wirklich, wirklich gerne geschaut und wirklich gerne geguckt. Das war so eine richtig gute Sendung. Und es ist ja auch tatsächlich so entspannt und so schön, wenn ein Kind lernt, was es alles Verschiedenes gibt. Also das musst du ja nicht, also es ist ja auch kein Aufdruck. Das war deins, haha.
Das war noch nicht mal meins, sondern ach doch, das war meins.
Kein Aufdoktrieren von irgendwelchen Meinungen oder sowas, ja, sondern nur zu lernen, es gibt halt einfach wahnsinnig viel auf dieser Welt. Buntes. Menschen, die sich als Männer, die sich als Frauen, männlich geborene Menschen, die sich als Frauen fühlen oder die Frauen sind, ja, Schwule, nicht Schwule. Also es gibt halt wirklich alles und ich versuche halt immer, dass Edda das alles irgendwie sieht und versteht und sowas. Man muss ja nicht alles gut finden, ohne Frage. Ja? Man kann das ja alles für sich selber sehen, wie man das gerne möchte. Aber
ich glaube, dass... Ich weiß gar nicht, kann man das gut und schlecht finden? Man kann das, ich glaube, bei Herrn Reichelt geht es doch eher um die Verweigerung der Realität oder aus seiner Sicht, das ist keine Realitätsverweigerung, aus seiner Sicht geht es darum, dass er sagt, vieles davon ist Mode eingebildet, gibt es gar nicht, ist gar nicht da und. Und indem man es so darstellt, erhebt man es in den Rang einer amtlichen Wahrheit, deswegen auch Zwangsmaus und dachte, diese ganze GZ-Geschichte ist alles Quatsch.
Gruselig, wie Sache.
Das ist alles ziemlich widerlich, ja.
Ja, ganz widerlich.
Ich finde auch, er hat das in die sozialen Medien getragen,
ja, deswegen
wird es jetzt in den sozialen Medien
breit gedreht,
also diskutiert,
genau.
Was aber wiederum wahrscheinlich von ihm Kalkül ist, weil dadurch, dass es dann so verkürzt wird, treibt es ihm auch wieder Leute in die Arme, weil was man auch nicht vergessen darf, ist, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich möchte in diesen Dingen komplett autonom allein entscheiden, wann mein Kind mit was in Berührung kommt.
Aber das ist ja aber auch Quatsch, weil das natürlich in der heutigen Zeit so oder so nicht funktioniert.
Kommt so ein bisschen drauf an. Es kommt wirklich so ein bisschen drauf an. Bei uns zum Beispiel, also das heißt nicht, dass ich mir die Position gemein mache. Ne? Ich meine, was könnte sein Kalkül sein? Bei uns zum Beispiel hat das Thema Tod sehr früh eine Rolle gespielt, weil meine Schwiegermutter gestorben ist, da war Nele 15 Monate alt. Das hat sie dann so irgendwie diffus noch mitbekommen. Ja. Und aber es war dann auch klar, dadurch, dass mein Schwiegervater sehr lange sehr getrauert hat, das hat sich dann in eine Zeit hineingezogen, in der sie dann auch durchaus klar erfassen konnte, was da ist. Und da gibt es zum Beispiel, das gab es zu meiner Zeit auch noch nicht, ein tolles Buch, hat Opa einen Anzug an, heißt das. Da wird der Tod erklärt für Kinder. Das ist ein wirklich gutes Buch, weil du als Eltern da echt ganz schön überfordert bist. Und das ist aber bei mir persönlich zum Beispiel so gewesen, dass der Tod ganz spät ins Leben eingetreten ist, weil in meiner Kindheit ist keiner gestorben, sozusagen. Und meine Eltern hätten keine Veranlassung gehabt, hätten das Buch nicht gekauft.
Genau.
Da wäre es nicht gekommen. Und deswegen, ich glaube, das ist das, was jetzt einige Leute Reichelt in die Arme treiben wird. Nicht, dass jetzt die Maus das gemacht hat, sondern dass es sozusagen in diese Comfortzone hineingetragen wird, ja, also wo andere Eltern sagen, ich würde es meinem Kind gern erst in 3 Jahren erklären oder sowas. Weiß
ja,
ich nicht.
Ja,
also nochmal, nicht, dass ich da in irgendeiner Form irgendwas gut heiße.
Ja, ich weiß.
Meine Tochter hat ein Buch von ihrer Patentante geschenkt bekommen, das über Homosexualität ging. Das hat sie in meinen Augen und in den Augen meiner Frau 2 Jahre zu früh geschenkt bekommen. Da haben wir aber 2 Jahre beiseite gelegt und dann rausgeholt. Es ging nicht darum, weil wir dachten, das interessiert das Kind jetzt auch noch gar nicht. Also deswegen, das ist ja so dieses, was bei der Maus, wo alle sich aber davor setzen und keiner vorher in die Programmzeitschrift guckt, was kommt denn jetzt?
Ja,
und da wahrscheinlich der eine oder andere wirklich dann auch erstaunt war. Und ich glaube, das nutzt Reichelt jetzt mit dieser unsachlichen Diskussion in den sozialen Medien, weil das sind seine Fox News Zuschauer der Zukunft.
Das ist ja noch viel gruseliger, dass wir uns das gleiche Volk ranerziehen wie da drüben in den Vereinigten Staaten, unseren Freunden, bei denen wir, wirklich nicht viel Gutes lernen. Aber, also wie gesagt, ich fand das ganz, ganz schlimm und das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Ich hoffe ja tatsächlich, dass wir da nicht so hinmarschieren, nicht? Dass wir wirklich so eine Spaltung in der Gesellschaft kriegen, die so hart und so sichtbar ganz weit oben ist, mit so einem dämlichen Sender, der dann auch noch so, oder mit so einem dämlichen Schreihals, der dann auch noch so laut ist und auch noch so Reichweite kriegt und sowas. Ja, also bis jetzt geht es ja immer alles, finde ich. Also früher haben wir mit RTL und Vox und wir haben ein bisschen so rum, aber das war alles jetzt nicht schlimm.
Es war nicht so politisch.
Genau.
Ja, ich glaube, was uns einfach unterscheidet, ist, dass wir viel weniger von diesen Stockkonservativen haben. Das heißt, selbst wenn wir diese Spaltung hätten, wäre das eine 70-30-Spaltung, keine 50-50. Eher sogar eine 80-20-Spaltung. Und die Tendenz geht auch ganz klar, dass in den nachfolgenden Generationen immer weniger von den Ultra-Hardline-Konservativen dann entstehen. Hm. Nur ist es raus. Also die Sendung mit der Maus gibt es noch in der Mediathek bestimmt.
Bestimmt. Guckt sie euch an oder nicht?
Es ist ja auch wirklich immer ganz bequem, diese ganz komplizierten Themen, wenn das jemand professionell aufbereitet.
Und
man muss das nicht selber machen, man kann das dann gemeinsam mit dem Kind gucken, das ist ja wirklich
einfach. Ich wusste, wie Streichhölzer funktionieren, habe ich bei der Sendung mit der Maus gelernt. Da muss man mal, und das Gleiche, und meine Gott, das war eine wahnsinnig gut gemachte Sendung. Und wie gesagt, Edda hat es verstanden. Das war jetzt, als sie jetzt gesehen hat, sogar zweimal geguckt, weil sie gesagt hat, du, ich fand die ganz, ganz cool, Papa, gucken wir die nochmal. Mhm. Also, wir wissen, dann ist es doch total in Ordnung gemacht und total schön gemacht. Mehr davon. So, hier, mehr davon.
Mehr davon. Spannend, interessant. Der erste Schluck hat mich nicht abgeholt. Der war noch sehr unruhig.
Ja.
Ist der schon belüftet oder?
Ganz kurz, ja. Ich habe ihn zu Hause aufgemacht. Mhm. Der hätte noch ein bisschen mehr gebraucht. Ja, aber er
schwenkt sich jetzt nämlich so ein bisschen zu mehr Harmonie.
Ich musste ihn halt herschütteln mit dem Motorrad.
Ja.
Das
ja.
ist, glaube ich, tatsächlich jetzt nicht das...
Das hilft ja eigentlich beim Belüften.
Ja, aber die Trubstoffe so und so. Und dann, ja.
Wenn man da unfiltriert ist, hilft das natürlich vielleicht unter Umständen auch ein bisschen, die Trubstoffe gut zu verteilen. Mhm. Also eine leichte Klebstoffnase. Also die zarte Seelen wahrscheinlich ein bisschen stört.
Mich du bist stört keine zarte Seele.
Nee. Also doch, ich kann das auch sehr schnell. Also ich mag diesen Acetaldehyd-Geruch nicht.
So,
das kann ich überhaupt nicht, aber das ist es nicht. Ja. Also es gibt sozusagen dann zwei Arten von Klebstoff, wenn du so willst. Also Acetaldehyd habe ich eine Geschichte mit, weil man das, wenn man Essig falsch macht, ich mache ja Essig selber, wenn man Essig falsch selber macht,
das hat man Fetten... Das ist ein guter Artikel, den man sehr gut bei Felix nachlesen kann
auf dem Blog. Wie man Essig macht, genau. Aus Weinresten logischerweise. Ich habe eine Zeit lang GG-Essig gemacht. Das war das aber... Moment.
Gibt so wenig GG gerade.
Moment mache ich das nicht. Aber es ist trotzdem so, das, was da reingeht, ist eigentlich selten irgendwas unter 30 Euro in die Flasche, was das in meine Essigballons geht.
Ein sehr luxuriöser Essig.
Schmeckt auch ein bisschen besser.
Felix würde den auch verkaufen fürs Fläschchen knapp 200 Euro. Nee. Das ist aber
es macht tatsächlich einen Unterschied. Es schmeckt tatsächlich...
Das ist der typische Brotmann-Essig. Das ist aber eine Marktlücke. Ich nehme nur 10% für das.
Also wenn man den Wasser, wenn man den Wein nicht mit Wasser verdünnt, wenn man den Essig ansetzt, dann kriegt man diesen Acetaldehydton, der mir deswegen vielleicht auch immer so unangenehm ist, weil es immer bedeutet, Essig nichts geworden ist. Das vergessen, du Seppel, du hast schon wieder vergessen zu verdünnen. Das ist hier eher so ein leicht anderer, also ein bisschen was davon, aber nicht so schlimm, vor allem, weil da gar kein Essigton dabei ist. Mhm. Aber schon, ich sag mal, zart besalzen, die werden hui. Und am Gaumen ist er von der Textur her dünnflüssig sozusagen. Ja. Dünn. Also es ist kein, das ist, spricht dafür, dass normalerweise ja dann, dass das nicht viel Glycerin enthält und nicht viel irgendwas Öliges, nicht, vielleicht auch nicht so viel Alkohol, wobei ich finde, dass das schon Alkohol zeigt. Aber es gibt ja mehr als einen Alkohol. Also wie gesagt, das fand ich so ganz erstaunlich, dass es so ein bisschen dünnflüssig wirkt. Aber wie gesagt, sowas kann wirklich durch auch das Fehlen von Glycerin und sowas. Müssen wir nachher mal mit einem hellen Glas mal gucken, ob der dicke Kirchenfenster macht oder nicht. Ja. Vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch. Rot würde ich erstmal sagen, ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, rot. Und dann kommt nur wenig Frucht unter dieser Klebstoffnase durch. Am Gaumen, schöne Säure. Wir haben das erste Mal seit längerer Zeit von Weinen, die du mir eingeschenkt hast, wieder eine prägnantere Säure dabei. Wir hatten ja zuletzt sehr viel säureärmere Weine. Wir waren, glaube ich, auch dreimal hintereinander Südruhen, ne? Oder Südfrankreich.
Ich finde die Säure, die ist unglaublich schön. Das ist, hab das vorhin gesagt, ich habe gestern davon schon eine Flasche getrunken und ich habe sie relativ weginhaliert und dachte, das, wenn das so gut ist, dann machen wir, gibt es das heute nochmal. Mhm. Ich mochte es nämlich wahnsinnig gerne. Das Trans, zack, kratz, batz, war die Flasche leer.
Ja. Am Gaumen haben wir so eine ganz schöne Frucht, so eine kirschige Frucht. Ja, stimmt, der spielt schon wieder. Spiel, also das Geklapper hier, das ich wahrscheinlich hoffentlich vielleicht rausgeschnitten habe. Das war der
Flasche mit dem Bleistift.
Mit dem Bleistift. Wo waren wir denn? Achso, die Frucht. Am Gaumen haben wir so eine Frucht, so eine recht klare Frucht sogar. Es geht so eine Herzkirschen oder also diese knackige Kirschenrichtung. Vielleicht noch mit ein bisschen was Beerigem dabei. Wir sind sogar ziemlich fruchtig und würzig. Wir sind nicht kräutrig. Ich finde das nicht besonders holzig.
Nö,
sondern wir haben dann eine gewisse Klarheit, die mir auch wirklich... Also, je länger ich den Wein beschreibe, desto besser gefällt er mir auch am Ende, muss man aber so sagen. Mhm.
So ging mir das gestern auch. Ich fand's erst ganz, ganz, ganz komisch und dann tatsächlich mit Zeit und Luft wurde das immer besser und ja, baute auch nicht ab, wurde halt tatsächlich besser, bis die Flasche leer war. Und dann kann man nicht mehr sagen, ob es dann...
Ja, mit mehr Schwenken kommt auch noch mehr Gerbstoff.
Ja.
Ich würde jetzt denken, sage ich ganz oft in diesem Podcast, ich denke, in diesem Moment denke ich.
Ja.
Tatsächlich. Klock, klock, klock. Ich denke, wir sind nicht alt. Wir sind nicht alt. Beim letzten Mal habe ich den Wein viel zu alt getippt. Mal gucken, vielleicht tippe ich ihn jetzt viel zu jung. Aber so diese Klebstoffgeschichte, der relativ sich ausbreitende Gerbstoff, würde ich denken, dass wir, denke ich, dass wir, das würde ich sagen, dass wir irgendwo...
Würde ich denken, ist wirklich schön, das stimmt.
0 bis 5 Jahre sozusagen. Mhm. Also was wäre das jetzt bis 16? Sagen wir bis oder bis 16. 2016, 17, 18. Irgendwas in dem Dreh wäre meine Vermutung. So, was ist es? Ja, also erstmal abschließend. Ich mag das. Und ich glaube, je länger wir das trinken, desto mehr mag ich das. Im Moment sage ich, ich mag das sehr. Es könnte aber durchaus sein, dass ich im Laufe des, der nächsten Stunde sage, das ist grandios.
Hm. Ja, danke, finde ich wirklich, fand ich auch und dachte, das passt jetzt auch gerade so schön zu dir.
Bravo, sehr gut.
Deswegen dachte ich, musst du das unbedingt trinken.
Ah ja, gut. Das ist jetzt, verwirrt mich jetzt natürlich. Jetzt würde ich schon wieder denken, wir sind bei Garnacha. Obwohl ich das bis eben nicht gedacht habe. Und bis eben habe ich noch so ein bisschen an... Ja. Ich habe ursprünglich an Pinot gedacht, ganz am Anfang.
Verstehe ich und macht auch Sinn.
Wegen der Textur, aber dann kommt eben jetzt die Aromatik, kommt dem nicht so entgegen.
Also du wirst verstehen, warum ich sage, macht Sinn. Mhm. Ja?
Und dann...
Ist es aber nicht.
Nee, habe ich mir jetzt daraus schon zusammengereimt. Regional, geografisch das ist der schwerste Teil. Mhm. Das hat so einen leichten Natural Touch, weißt du, der so von überall, der so ein bisschen herkunftskaschierend, also ist aber vor allem in der Nase, der so ein bisschen herkunftskaschierend ist. Das macht es so ein bisschen schwer. Die Nase fällt aus zur Herkunftsbestimmung.
Das stimmt. Ja?
Keine italienische Kitschkirsche. Ja? Auch was die Rebsorte anfängt, fällt die Nase einfach komplett aus. Du musst das komplett anhand des Gaums machen. Ja, und liebe Hörer, falls euch das noch nie so gegangen ist, kann ich euch nur eines sagen, das ist erheblich viel schwerer als andersrum.
Ja, das stimmt.
Dass man den Wein anriecht, was er ist, bevor man ihn überhaupt probiert hat, kann passieren, dass man mit zugehaltener Nase sozusagen oder nur mit Klebstoff in der Nase irgendwie erschmeckt, was es ist.
Wird
schwer. Ich kann das nicht so gut, deswegen versuche ich es gar nicht erst.
Also, das macht Sinn mit dem Pinot, weil es Nebbiolo ist.
Ah ja.
Und zwar alt.
Ach so, ja, alter Nebbiolo.
Der natürlich dann sich ein bisschen annähert. Wenn du richtig eine gute alte Nebbiolo hast, nähern die sich den Pinot so ein bisschen an.
Ja. Wo kommt der Klebstoff her? Dann hat er sehr, sehr lange überlebt.
Dann, der Satz, der jetzt fallen würde, wäre, wer Gaia will, muss Gaia trinken.
Ja.
Es ist Gaia.
Aha.
Sorrentino.
Barbaresco. Nee, ja, Barbaresco, Sorrentino. Ja.
1978.
Oh. Das ist alt.
Das ist alt, oder?
Das ist alt.
Und das mit Kontext macht es tatsächlich einfach noch mehr Spaß.
Ja, und dann denkst du, das ist ein ganz junger, so ein
leichter Mensch.
Ja. Immer noch Tannin da. Dass das mit Schwenken mehr wird, finde ich jetzt erstaunlich.
Ja. 13,5 Alkohol.
Da hast du natürlich auch reichlich Depot aufgeschüttelt.
Ja, deswegen.
Ja, der hätte natürlich, klar. Mein Gott, wo hast du den denn her?
Den gab es immer. Also so alte Sachen findet man immer wieder. Das ist ja dann auch nicht toll. Du musst das halt bloß finden irgendwo.
Ja.
Und dann...
Weil der...
Das kauft ja keiner.
Ab Hofpreis heute sind 400 Euro, glaube ich, für Sorrentino.
Aber so alte Sachen kauft ja keiner. Gibt keine Bewertung nicht dafür.
Noch mehr, glaube ich, sogar. Oder gucken wir gleich mal nach.
Mal gucken.
Ich glaube, 470 sogar oder sowas. Ja, 78 ist natürlich sehr, klar, ist ja auch wirklich ein Risiko.
Also das kann auch mausetot sein. Ja. Ja, total. Aber es ist halt wirklich, achso, wollte ich gleich gucken. Nee. Das war aber geil, weil das war so schön. Das war ja, du bist ja gerade so ein bisschen in diesen Richtungen unterwegs und so.
Ja.
Und das ist so, also du kannst die Sachen einfach schön lange liegen lassen, bei manchen jedenfalls.
Ja, das kommt, glaube ich, total auf den Jahrgang an.
Ja, das stimmt.
Da wirklich mehr als irgendwo sonst.
Sorrentino, Jahrgang 18. Deutscher Preis 521 Euro.
Ja, das war ja so auf die Schnelle. Dann lief mir eine 470, glaube ich, ganz richtig. So irgendwie. Das kann aber auch sein, dass es letztes Jahr ja
war. Ja, also die Durchschnittspreise so um die 400 bis 500, ja.
Ja, naja. Wahnsinn.
Total.
Vielen Dank.
Sehr gerne. War mir eine Freude.
Wir trinken Paul Klüver Seven Flags Chardonnay 2018 aus dem Ergental in Südafrika. Sehr zum Wohl.
Sehr zum Wohl.
Wahrscheinlich der erste Schluck ist erstmal den anderen wegspülen.
Ist aber schon mal schön in der Nase.
Ich habe vor einer Weile schon mal erwähnt, dass ich jetzt angefangen habe, für die Weinwirtschaft gelegentlich zu schreiben. Bin gerade an der zweiten Geschichte. Und das ist ein Hobby, das man sich leisten können muss. Aber es ist auf der anderen Seite auch ganz schön, weil es einem Gesprächspartner zuspielt und Türen öffnet, die man vielleicht nicht hat, wenn man irgendwo anrufen würde und sagen würde, ich möchte gerne mal für meinen Podcast oder für meinen Blog eine Geschichte machen. Und ich habe mich sehr viel mit dem Markt beschäftigt logischerweise, das ist ja eine Zeitschrift, die sich vor allem mit dem Markt beschäftigt, Zielgruppe sind Händler.
Ja.
Und die erste Geschichte war über NFTs in der Feinwein-Welt, also so Non-Fungible Tokens, so Kryptokrams für die Fälschungssicherheit, da werden wir bestimmt irgendwann mal drüber reden. Da die Sachen honoriert sind, sind sie natürlich auch immer eine Weile, sag mal, dann exklusiv. Also ich kann jetzt nicht zwei Tage nachdem es erschienen ist, dann hier. Die zweite geht um den Handel mit gereiften Wein. Ich habe ganz viele Feinweinhändler und Ähnliches in letzter Zeit interviewt und mich mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Und ein paar Sachen erzähle ich heute mal, ein paar ein anderen Mal bestimmt, weil das echt sowieso viel zu viel wäre für jetzt einmal. Und eine Sache, mit der ich mich beschäftigt habe, sind so Marktindikatoren. Ich muss hier einen Krach machen, mein iPad auf.
Nee, das ist, wenn jemand über Wirtschaft redet, dann muss er, braucht er natürlich einen Sheet mit Zahlen und Diagrammen.
Diagramme, ich zeige dir die auch gleich noch im Einzelnen. Es gibt eine Firma in London, die heißt Livex.
Ja.
Und die trackt Werte. Wir haben ja gerade eben über Sori Tilden gesprochen. Das war jetzt mal so ein schneller Schnitt. Du hast gesehen, der erste 520. Mhm. Und dann guckst du ein bisschen nach und siehst, oh, hier ist einer 420. Mhm. Der tatsächliche Preis ist natürlich 420, weil ein Händler sagte mal zu mir, wenn du so einen Wein hast und der ist teuer, du willst aus irgendeinem kühlen Grunde 520 haben, weil du den vielleicht ein bisschen teurer eingekauft hast und da stehen dann drei mit 420, dann wirst du deine 520 eben erst bekommen, wenn die drei für 420 ausverkauft sind. Die Zeiten sind vorbei, wo du dann an denen vorbeiverkaufst, sozusagen, weil es einer nicht mitkriegt.
Ja, das stimmt.
Genauso wie mir auch an alle Händler, mit denen ich sprach, sagte, naja, wenn du irgendwo hingehst und du kaufst einen Wein an, dann stehen die da immer mit dem Tablet und Wine Searcher. Sagen, ja, der Wein ist doch aber, sag ich immer, nee, sie sehen nur die gesponserten Listings, sie sind auch kein Premium-Mitglied und dann gibt es noch Wine Searcher Professional, das ist nochmal was ganz anderes, da können sie noch ganz anders zugucken und so und das sind erstmal nur Angebotspreise. Es hat überhaupt nicht zu bedeuten, dass es auch eine Transaktion zu diesem Preis gibt. Livex ist eine Company in London, die hat auch eine Handelsplattform, da handeln, die ist in Deutschland quasi irrelevant. Alle, mit denen ich gesprochen habe, arbeiten da nicht mit. Allerdings würden da auch wirklich große Sachen gehandelt, da werden zum Beispiel die Premier Cru in OHKs nur gehandelt. Also Einzelflaschen werden da kaum gehandelt. Da, auf dieser Plattform werden die großen
Dinger geschoben.
Wenn so ein halber Container von London nach Hongkong geht oder sowas. Die haben entsprechend Transaktionsdaten. Die machen aber auch Indizes, mit denen sie die Märkte abbilden. Und ihre wichtigsten Indizes sind der Livex 1000. Das ist quasi ein Index von 1000 feinen Weinen und wie sie im Markt sich entwickeln. Und dann gibt es Unterindizes, da gibt es Feinwein 50, das sind die absoluten Super-Ikonen. Der Feinwein 100 ist so ein No-Frills, das sind, glaube ich, einfach nur die 100 meist gehandelt und das sind zu 99% Bordeaux. Und dann gibt es Investibles und dann gibt es Länderindizes. Da gibt es Rhône, da gibt es Burgund, Rhône 100, dann Burgund 150, Italien 100, Champagner 50, Bordeaux Legends 40, sind 45 Moutons und sowas, und Rest of World 60. Und um so ein bisschen in die Presse zu kommen, machen die dann immer mal so Pressemitteilungen und jedes Jahr zum Ende des Jahres auch eine Betrachtung darüber, wie sich der Markt so entwickelt hat. Da kamen sie dann letztes Jahr raus mit Fine Wine Welt ist super, ne? Fine Wine Market 21, es explodiert, ist alles super. Alle vorherigen Rekorde erst in 2020 aufgestellt, sind 2021 noch überholt worden und der Feinweinmarkt hat besser performt als das Gold und diverse Aktienindizes. Die müssen immer ein bisschen,
klar,
weil damit sie ihre Daten irgendwie verkauft kriegen, weil tatsächlich hat Gold im Jahr 2021 eine negative Performance von minus 3,82% hingelegt. Naja, dass man das jetzt schlägt.
Okay.
Also, okay. Aber was sie letztes Jahr gemacht haben, das fand ich sehr dankenswert, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigen kann, ist, sie haben dann auch eine 10-Jahres-Übersicht gemacht. Sie haben also alle ihre Indizes normalisiert auf 2011 und haben dann, also auf Ende 2011 und haben dann auf Ende 2021 die Sachen indiziert. Und 10 Jahre Gesamt-Livex, also alles, was so getrackt wird, hat 100% Performance hingelegt über 10 Jahre. Das ist normalerweise, man denkt, 10% pro Jahr, nee, ist natürlich weniger wegen dieser Zinseszinseffekte, aber Tatsache ist, es ist weniger als der DAX. Ich bin kein Super-Experte, ich habe ein paar Jahre lang Börsenzeitschriften gelesen, selber mein Geld investiert und auch Einzelwerte mal gekauft, so weit bin ich gegangen, ich habe nie mit Futures und sowas gezockt. Ich verstehe ein bisschen was davon, seitdem ich irgendwie einen Großteil unseres Geldes irgendwo in meine Immobilie gesteckt habe, habe ich den Rest dann in so KI-Lösungen gepackt. Die schicken mir jetzt immer noch so Marktberichte, die lese ich auch immer brav mal. Also ich bin kein Guru, um Himmels Willen, aber ich kann schon irgendwie so ein bisschen so Analysen lesen. Diese Analysen hier sind immer ganz lustig, weil diese Liebex-Analysen sind immer nur, ja, und dann wurde da das getradet, dann wurde da das getradet, dann wurde da das getradet. Nicht, wir verzeichnen eine verstärkte Nachfrage nach Burgund, Côte Nuit aus den chinesischen Provinzen, bla bla bla, sowas nicht, weil das wird nichts wird Allgemeinheit und es wird vor allem nie aus einer vergangenen Transaktion auf eine zukünftige geschlossen. Warum, erzähle ich heute nochmal. Aber nur mal so zur generellen Performance. Also 100% für den Liebex 2011. Das ist jetzt nicht so toll. 10 Jahre, wie gesagt, schlechter als der DAX. Aber vor allem, es wird komplett gezogen vom Burgund. Das Burgund hat eine Performance von 270%. Mhm. Also oder auf 270. Also 100 ist der Indexwert. Also um 170% Steigung. Und davon eigentlich ein Großteil auch erst in der zweiten Hälfte der Dekade. Die erste Hälfte der Dekade war Feinwein, irgendwie flach wie ein Brett, nach rechts, da ist nichts passiert. Außer die Märkte Rhône, Rest der Welt und Bordeaux 500. Ja. Die sind sogar leicht ins Minus gegangen in der ersten Hälfte, haben sich dann so ein bisschen erholt und haben insgesamt 30% Performance auf 10 Jahre. Das ist natürlich eine Katastrophe, 200%. Da, wenn du da 2011 Bundesobligationen gekauft hättest, damals vor der Nullzinsphase, hättest du mehr Geld verdient und weniger Hassel gehabt. Zumal man bei diesen Indizes immer noch sagen muss, das ist immer der Transaktionspreis, wie sie ihn tracken. Und jetzt ein Geheimnis, warum Feinmann-Investments echt ein schwieriges Investment sind. Ich habe jetzt so mit einem Händler zum Beispiel gesprochen. Wir haben auch über Leroy gesprochen. Ne? Ich habe jetzt also tatsächlich mal mit einem Händler gesprochen, der gerade neulich Leroy verkauft hat. Musigny. Für 34.500 Euro die Flasche. Und der erzählte halt, ich sage jetzt natürlich nicht, wer das war, das war sogar eine Kommission, hat also im Kundenauftrag verkauft. Ja. Wine Searcher, es ist auch ein Profimitglied logischerweise, angeboten. 4 Leute haben sich nachher für den Wein tatsächlich sofort interessiert, Fotos gemacht. Der Wein hatte einen kleinen Schnitzer im Etikett. Ja. Daraufhin sind 2 sofort wieder abgesprungen.
Krass, ja.
2 haben gesagt, würden wir kaufen, natürlich dann mit einem kleinen Abschlag. Einer saß in Europa, in Madrid und hat gesagt, ah, Vorkasse ist nicht hier, kannst du ins Flugzeug steigen, zu mir fliegen und dann kriegst du Cash. Hat der Händler gesagt, bin ich bescheuert, da gucke ich da eine geladene Waffe und dann ist die Flasche weg. Ich bin doch nicht bekloppt. Ja, nicht, ne? Also ging er für noch mal ein bisschen weniger Geld dann nach Shanghai.
Ja.
Da kannst du aber davon ausgehen, das sind dann die, die nicht trinken wollen, die quasi den günstigeren Einkaufspreis wegen der Kerbe im Etikett eben dann nicht abschreckt. Da ging er dann per Vorkasse hin. Der Partner in Shanghai, das wusste er, aber hat auch im Kundenauftrag gekauft.
Ja.
So, also Wine Searcher würde in dem Fall jetzt 34.500 als den Preis ansehen. Ja. Was tatsächlich passiert ist, der Verkäufer kriegt 15% weniger, weil der Händler 15% für seine Dienste bekommt. Klar. Der Käufer zahlt 10% mehr, weil er seinem Kommissionär auch nochmal 10% drauf zahlt. Wenn du jetzt aber so einen Wein ankaufst und 10 Jahre später wieder verkaufst und das ganze Spiel nochmal rückwärts macht, dann werden aus deinen 150% Performance ganz schnell nur noch 60 oder sowas. Ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel 15% zahlst ja auf den Verkaufspreis, wenn du in der Zwischenzeit also 100% gemacht hast, sind das 30% auf deinen Ankauf. Ja, ja. Heitsch, ne? Also schwierig. Das ist der erste Punkt, den ich da schon mal gelernt habe. Das sind nur die Transaktionspreise. Die zweite Sache, die ich gelernt habe, Rhône, natürlich, unser Thema haben wir schon öfter drüber gesprochen. Das ist 30% in 10 Jahren, ist natürlich schon nichts. Aber wir beide wissen auch, es gibt an der Rhône immer oder gab immer
Ausreißer.
Es gab immer, ja, oder quasi fast schon auf sicher Ausreißer. Ja, also Lala hat sich immer verdoppelt auf 10 Jahre oder 12 Jahre. Ich habe übrigens geguckt, ich war ganz erstaunt, du kriegst im Moment die Lalas für die letzten 4 Jahrgänge kriegst du zum Zuteilungspreis noch. Die sind nicht weggegangen. Das kenne ich auch anders. 2,99 bzw. der eine Jahrgang kostet, glaube ich, sogar nur 2,25. 2,99 kannst du Lala noch kaufen? Bei Kierdorf? Mhm. Der macht ja keinen Sekundärhandel damit. Das ist
nee, das ist, ja, ich weiß.
Also, fand ich erstaunlich. 10er sind trotzdem 100% hoch.
Ja, ja.
Aber es gibt eben auch Jahrgänge, die sind wirklich. Es gibt auch einzelne Jahrgänge zwischendrin. Ich glaube, 15 kriegst du nicht. Also, du kriegst 13, 14, 16, 17, 18. 15 ist dann genauso einer. Aber für diesen Index bedeutet das ja genau das. Ne? Also, rohen 100. Bei 100 Wein reichen ja 10 Dinger, die sich vervierfachen. Dann bleiben die anderen 90 alle wie Blei liegen auf ihrem Preis.
Ja, das stimmt.
Und du hast 30% Performance.
Ja, das stimmt.
Und die ziehen das sehr schnell zusammen. Das sind ein paar Lalas. Das sind
die großen Janasse, also die ganz großen Sachen. Pego.
Nee, Pego gar nicht. Bei Pego hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Die haben sich zum Beispiel gar nicht bewegt. Nee, es ist tatsächlich nur Jean-Louis Chave, der in den letzten 10 Jahren alles abgeräumt hat. Dann die Lalas und dann sind es so ganz kleine Sachen wie Hermitage L'Hermite Blanc. Das ist, glaube ich, ein Weißer. Ne? Also,
ja, genau.
Wovon sind. Aber dann habe ich festgestellt, diese ganze Diskussion, die wir gerade führen, ist eigentlich für einen Poppes auf gut Deutsch, weil der Livex wird jedes Jahr neu definiert. Das sind immer die 100 umsatzstärksten Weine. Was ich nämlich dann hörte, war, dass Le Roy nicht im Livex ist, weil es nicht genug Umsatz damit gibt. Es wird nicht gehandelt. Da habe ich gesagt, Moment mal, ganz kurz, wir haben noch neulich drüber gesprochen. Ich habe ein paar Tage mal bei Wine Search geguckt. Jede Menge Le Roy, ja, aber...
Die werden nicht gehandelt, weil die liegen halt...
Ja, ich habe dann nochmal gefragt, das konnte mir keiner so richtig erklären. Nee, weil die Angebote sich ja trotzdem ändern, aber es ist wahrscheinlich, das habe ich mir jetzt zusammengeräumt, so, da kommt dann einer und will den eventuell verkaufen, fragt den mal bei 4 Händlern an, ob die den kaufen würden und die packen ihn einfach schon mal ins Angebot, um zu gucken, ob es sich lohnt, den zu kaufen.
Ja.
Wenn dann jetzt aber gerade keiner kommt, dann sagen die den Deal ab und dann gehen die ganzen Angebote wieder raus. Für dich und mich sieht das so aus, als wären da gerade 4 Flaschen gehandelt worden. Wirklich hat es gar keine gehandelt worden, weil der Deal nie zustande gekommen ist. Das könnte sein, weil sonst müsste das drin sein. Die Liquidität müsste eigentlich da sein, aber da wird nur ganz selten mal was gehandelt. Woraufhin ich mir gedacht habe, weißt du was, ich habe ja noch so einen Marktbericht hier liegen. Das Barometer 2021, gut, das ist jetzt ein Jahr älter, von Ideal Wine, also dem größten, nach eigenen Angaben, privaten, dem größten Online-Auktionshaus speziell für Wein.
Ja.
Ja, so, und dann gucke ich da mal so rein, dann schaue ich mal so, und die machen so einen riesigen, schicken Jahresbericht, die machen auch so Prognosen, was das so kosten wird und was man watchen soll und so weiter und so weiter. Und dann schaue ich dann so zum Beispiel mal Burgund, Heißpreis Bottles ist dann hier in diesem Fall Weiß, es ist Le Fleuve, Montrachet. Für 7.100 Euro und warte mal, Rot, gucken wir noch mal kurz weiter, wo sind wir bei Rot? Rot war es natürlich ein bisschen spektakulärer. Jetzt sind wir bei 17.500 für Musigny. Ein Jahr später 34.000 schon mal, ne? Also, weil das hier ist ja 2020, also mittlerweile geht er für 34.000 weg.
Das ist krass.
Dann Romani Conti für 16.6, geht er auch mittlerweile für 30 weg oder sowas.
Ja, ja.
2009. Aber... Jetzt in dieser Übersicht kommst du dann, stellst dann fest, warte mal, die 10, auf Platz 20 bei den teuersten, hast du einen Volnay Premier Cru Cailleret von Domaine Piat 1959, der für 1474 Euro nach Japan verkauft wurde. Das war es schon, echt? 20 Positionen, dann ist schon Schluss. Und dann habe ich so geguckt, das kann ja nicht angehen, warte mal, wie ist das denn? Sagen die vielleicht irgendwo, was sie so verkaufen? Ja, Romani Conti, Grand Cru für den DRC, also für den eigenen, 23 Flaschen. Da verkauft worden auf Ideal Wine. Ich meine, das sind 5.000 Flaschen Jahresproduktion, aber 23 Flaschen über alle existierenden Jahrgänge. Das ist ja gar nichts.
Nee.
Ja, das ist gar nichts. Und da kannst du auch keine Preise draus ableiten.
Eigentlich nicht.
Überhaupt nicht.
Nicht aus 23 verkauften Flaschen.
Nein, ich gehe jetzt mal davon aus, ja, Latache haben sie dann 126 Flaschen verkauft, immerhin. Aber das ist auch schon eine Jahresproduktion von 15.000 Flaschen. Und dann haben wir hier, glaube ich, auch noch Le Roy irgendwo, Musigny. Nee, das ist Georges Roumier.
Sind immerhin
6 Flaschen verkauft. Le Roy, 2 Flaschen verkauft von Musigny.
Krass.
Ja, eine 2001er für 17,5 und eine 98er für 9.700. Was dabei natürlich nicht steht, ist, ob der ein Kratzer im Etikett hatte.
Deswegen,
das ist zwar ein schicker, gedruckter Katalog.
Aber super aus, wirklich schön, sieht wirklich schön aus.
Ja, da habe ich mir nur eine Eselsnote reingemacht. Bei Champagner ist es besonders lustig, hier... Teuerste Flasche 59er Rosé Dom Perignon für 5.500 Euro. Das ist, glaube ich, ziemlich hoch. Es ist immerhin dann doch eine Flasche Clos du Mesnil, und zwar 79er, auf der ganzen Plattform im ganzen Jahr 2020 versteigert worden.
Eine.
Was auch interessant ist, was du hier manchmal hast, ist zum Beispiel bei Pigau,
ja.
Da Capo, 16er, für 600 dann so weggegangen, natürlich in China.
Ja.
Wo du dann so denkst, aber Moment, 2020 war der noch bei 40 Händlern zum Abhofpreis von 300 zu kaufen. Er ist heute noch bei 20 Händlern.
Ja,
also, und zwar bei so Händlern wie, ich sag mal, Mövenpick. Also bei Leuten, die nicht Sekundärmarkt machen, sondern die das Ding wirklich noch vom Weingut haben. Also warum soll denn jemand sowas für doppelten Preis bei einem? Ja, das ist Bestechung in der Regel. Das heißt also, da sagt jemand ganz genau, wenn du mir das Geld so transferieren willst, dass ich keinen Ärger kriege, dann verkaufe ich einfach Ja, dann bin ich eben einfach so, nebenberuflich mache ich noch so Wein. Ich bin da totaler Schnäppchen, ich habe da so einen Wein gefunden, da habe ich den, ne, billig gekauft. So wird viel Geld gewaschen, auch mit Baseballkarten und allem möglichen. Ja, habe ich billig gekauft, da habe ich das verkauft und dann wird es sogar noch versteuert. Dann ist das Geld da, obwohl es in Wirklichkeit... Also insofern, also den Auktionskatalog habe ich ganz schnell wieder weggelegt. Ja, eine Flasche in der ganzen Welt. Ja, und dann zufällig mal irgendwie für 6.000 Euro, obwohl... ist es irgendwie nicht... Also habe ich gedacht, was kann man denn nun eigentlich lernen? Man kann ganz wenig lernen, aber vor allem kann man auch ganz wenig Rückschlüsse schließen. Eine ganz besonders interessante Geschichte hat mir dann einer erzählt und das hat mir total die Augen geöffnet. Also jetzt in den letzten 6 Monaten haben diese Indizes auch sehr gut performt, teilweise 30-40% gemacht. Aber sie werden jedes Jahr neu definiert. Also jedes Jahr die aktivsten und von den 2011 im Index gelisteten Weinen ist im heutigen Index kein einziger mehr gelistet. Da gibt es natürlich Umrechnungsformeln, so wie beim DAX. Ich meine, es sind nur noch 7, glaube ich, Unternehmen im DAX, die 2000 im DAX waren. Ja. 23 sind ausgeschieden über Mergers, Acquisitions, Private, bla bla bla. Ja. Außerdem muss auch die Dividende, die in Cash ausgeschüttet wird und sich auf den Preis auswirkt, muss auch reingerechnet werden. Da gibt es ein ganz kompliziertes oder auch einfaches, je nachdem, wie man will, Regelwerk, nachdem der DAX berechnet wird und da werden nicht einfach nur 30 Aktienwerte zusammengezählt. Deswegen kann man auch was austauschen, das ist kein Problem. Aber spannender sind doch eigentlich die Frage, wie hat sich denn jetzt so ein Wein von 2010 bis heute entwickelt? Weil das ist ja die normale, realistische Situation für einen Menschen, der privat sammelt und es vielleicht mal verkauft. Ich kaufe mir einen Wein und nach 10 Jahren, wenn er vielleicht ordentlich zugelegt hat, verkaufe ich ihn.
Ja.
Kehle befeuchten.
Geht nicht mehr.
Ist
alle.
Ich hole dir gerne
ein gute Chardonnay ist alle.
Ich hole dir noch ein Schlückchen. Ja, das ist ja nicht zu viel verraten, dass das ein Chardonnay ist.
Ja, und zwar sehr lecker.
Ja.
Ich würde mich schon mal kurz aus dem Fenster wagen und sagen, das riecht mir und schmeckt mir sehr lecker.
Ja.
Und es riecht, als hätten wir es schon mal getrunken. Haben wir wahrscheinlich nicht, sonst würdest du es nicht einschenken.
Da sage ich jetzt immer nichts zu.
Oh.
Prost.
Prost. Danke.
Also im Prinzip sagt dir der Livex vor allem, wie sich innerhalb eines Jahres der Sekundärmarkt entwickelt hat. Mit zum großen Teil, weil es die liquidesten Weine sind, Weinen, die innerhalb der letzten 3-4 Jahre ausgeliefert wurden. Mhm. Und dann erzählte mir ein Händler eine wunderbare Geschichte. Es war ein Händler, der kauft Weine ab Weingut, um sie dann selber reifen zu lassen und später dann auf den Markt zu bringen. Und er sagte, ich wollte mit so einem Winzer, Namen hat er mir extra nicht genannt, wollte ich arbeiten mit seinem Topwein. Er sagte, ja, ich finde die Idee ja gut, weil es freut mich ja auch, wenn meine Weine gereift dann an die Leute kommen. Und ich kann dir 24 Flaschen von meinem Topwein geben. Ja, dann gesagt, habe ich mir natürlich genommen, aber war natürlich traurig, weil das ist ja ein Tropfen. Wir kriegen halt 24 Sammler später irgendwann noch so gereift. Nee. Wein, das ist ja nicht das Thema. Ich kriege bei dem 15% als inländischer Händler. Es gibt es mittlerweile immer häufiger, dass bei den Topweinen keine 30% Händlerrabatt gegeben werden, weil man einfach das Handling ist immer das Gleiche. Ja. Handling ist immer das Gleiche. Und genau. Also Dom Perignon kriegt man zum Beispiel auch nur 8% Wiederverkäuferrabatt normalerweise. Es sei denn, man macht irgendeinen ganz großen Deal mit denen, weil die sagen, hey, bei 160 Euro netto VK sind das immer noch 12,50 Euro oder sowas. Und wir machen das ganze Marketing, die Leute kommen einfach und reißen es euch aus den Händen.
Ja.
Kaum hatte der Händler seine 24 Flaschen geliefert bekommen, 2 Tage später klingelt das Telefon, ist der belgische Importeur des Winzers dran und sagt, sag mal, willst du 120 Flaschen von mir haben? Kannst du haben, kriegst du 10 Euro mehr bezahlt, 5% unter VK, also unter Endverbraucherpreis. Sagt er, der belgische Feinweinmarkt ist rückläufig. Der belgische Feinweinmarkt ist aber relativ kräftig rückläufig. Nicht, weil denen das Geld ausgeht, sondern irgendwie trinken die im Moment mehr Bier oder haben andere Interessen.
Keine Ahnung.
Ich konnte das auch nicht überprüfen. Ich habe das jetzt einfach mal so genommen. So, warum auch sonst würde das passieren? Er sagte, der will halt seine Allokation behalten für den Fall, dass es nochmal hochgeht oder so.
Genau.
Der Winzer kriegt das nicht mit, der checkt den Markt nicht. Der macht seinen Wein, verkauft den Wein. Und jetzt hat er gesagt, das darf natürlich niemand erfahren. Du darfst noch nicht mal sagen, dass du die Flaschen hast. Damit, ne? Also du kriegst von mir 120 Flaschen. Und sagt er, der Verlierer ist der Winzer, weil der Winzer gibt mir 15%, aber dem belgischen Importeur gibt er 35%, weil das ist kein Wiederverkäufer, sondern es ist ein Großhändler, der selber wieder an Wiederverkäufer verkauft. Ne? Der hat jetzt also an mich verkauft, hat mit einem Deal irgendwie seine Überkapazität weg, noch richtig viel Geld verdient. Der Einzige, der dabei irgendwie draufgezahlt ist, der Winzer, weil der eben, mir hätte das für 15% Rabatt verkaufen können. Jetzt hat er die 120 Flaschen für 35%.
20% Unterschied, ja.
Das würde einem burgundischen Winzer niemals passieren. Hm. Deswegen haben die vor 10 Jahren Seriennummern auf ihre Weine geklebt. Und zwar auch selbst die letzten Trottel, selbst die 88-jährigen Winzer, die irgendwie jede Flasche von Hand füllen, haben dann notfalls noch mit Füller eine Seriennummer draufgeschrieben. Und wenn jetzt so eine Seriennummer in Deutschland auftauchen würde, dann würde der seinen belgischen Importeur anrufen und sagen, was ist das denn? Wir haben doch Gebietsschutz, den hast du vertraglich unterschrieben. Haben die nämlich auch mittlerweile alle. Und wenn dann der belgische Händler, Importeur sagen würde, ja, da ist wohl ein Privatkunde.
Dann muss er das nachweisen.
Dann muss er sogar die Datenschutz, genau. My ass.
Na, genau.
Ja, wissen, das war, dann ruf mal an, war die das? Ich habe den nie gesehen, den Wein. Na, also das wird schon schwierig. Und wenn dann 5 von den Flaschen in Deutschland aufpassen, dann ist sowieso klar, egal was der belgische Importeur dann erzählt, ist er raus. Und war er längste Zeit Importeur von, was weiß ich was.
Genau.
Romanée oder Musigny oder keine Ahnung.
Wie auch immer die heißen.
Wie auch immer. Das heißt,
das stimmt.
Die Burgunder verlegen sich seit einiger Zeit und die Bordeaux-Leute haben das auch schon lange gemacht. Und in der Konsequenz übrigens werden jetzt auch mehr und mehr die 12er-Kisten abgeschafft und die 6er-Kisten eingeführt. Bei Petrus ja schon die 3er-Kiste. Mhm. Weil man einfach sagt, wir wollen gar nicht
diesen...
Einer-Kisten auch, Einer genau.
Wieso?
Wir wollen nicht, dass die Leute in den Sekunden... Wir wollen versuchen, möglichst die Weine beim ersten Deal an den Mann zu bringen oder die Frau, der es trinkt.
Ja.
Und deswegen sind diese Indizes auch so ein bisschen... Gradmesser dafür, wie gut das gelingt. Deswegen vielleicht auch die geringe Liquidität bei Leroy. Ja, weil wer das hat und weiß, wenn er es verkauft, verliert er die Zuteile für die Zukunft, will er nicht, trinkt er vielleicht lieber, weil die Weine gehen ja nicht für 34.000 Euro ab Weingut weg. nicht mal ansatzweise. Das ist ja bei DRC ähnlich. Und dann muss man eben sehen, was ist so ein Index dann noch wert und was bedeutet das dann auch? Also Champagner beispielsweise ist jetzt gerade explodiert. Naja, weil das alles die 2008er. Das sind zwei Weine, die diesen Livex jetzt so hochgeprügelt haben. Das ist Cristal und Dom Perignon 2008. Hm. Die haben reichlich Masse und reichlich Gewinn gemacht.
Genau.
Und auch die anderen, auch hier kommt und so weiter,
ja, ja.
Ist ja auch schon hoch um 15-20%, obwohl es sie teilweise noch in den Läden gibt. Aber dabei ist es erst einmal so, dass die Ersthändler die Weine nicht mehr ausgeliefert haben. Das hatten wir auch bei sagen wir aus Bolgeri, bei Ornellaia hatten wir das ja auch, dass die Händler haben gesagt, ich bin leider schon ausverkauft. Oder alles noch hatten und es dann einfach schneller hinterher auf den Markt gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Indizes sind wahnsinnig schwierig und im Burgund wird es eben immer wichtiger. Deswegen machen die richtig Yield-Management. Also wie in einem Flugzeug, wo 200 Leute sitzen und keiner den gleichen Preis bezahlt. Also versuchen sie, also das geht dann teilweise an die Gastronomie oder es gibt dann eben so Sachen wie, du darfst es nicht weiterverkaufen, Gebietsschutz, du musst die Flasche zerkratzen, hatten wir schon.
Ja, genau.
Einige setzen jetzt auf NFTs und es wird immer wichtiger, den Leuten letzten Endes den Wein so zu verkaufen, dass sie ihn behalten oder sie so schwer zu bestrafen, wenn sie ihn weiterverkaufen, dass sie sich das gut überlegen. Dann hast du jedes Jahr nur ein paar, die sich aus der Subskription verabschieden, vielleicht weil sie sowieso so viel haben und sagen, ich will da nicht mehr. Und auf die Art und Weise, das fand ich ganz lustig, kannst du diese Marktdaten eigentlich mehr oder weniger
in die Tonne drücken.
Kloppen. Was nicht getrackt wird, das ist die Entwicklung der Primeurpreise. Das macht die Weinwirtschaft ein bisschen, aber natürlich nicht bei den Großen. Das ist nämlich eigentlich das, was relevant wäre, was ich jetzt gelernt habe. Denn je teurer der Sekundärmarkt, desto teurer zieht unter Umständen nachher auch der Primeurmarkt hinterher. Und dann hast du eben genau das. Wenn dann die Primeurpreise so hoch sind, dass es sich nicht mehr lohnt, damit zu zocken, dann kaufen wirklich eben nur die, die für den Preis dann auch noch trinken würden oder die sagen, ich brauche es aus Portfoliogründen oder sonst was. Und dann unterbleibt der Sekundärhandel eben auch. So, letztes Thema in dem Zusammenhang, was ich noch gelernt habe, ist, eigentlich ist der Sekundär-Feinweinmarkt gar kein Markt. Also ein Markt ist ja mehr als nur ein Haufen Datenpunkte, was ich anfangs sagte. Also weil jetzt das passiert, passiert dann das. Üblicherweise, wenn das und das passiert, passiert auch das und das. Also in einem klassischen Markt. Wenn die Automobilindustrie ihre Ergebnissaison einläutet, dann weißt du musst auf die Stahlwerte gucken, weil wenn viele Autos verkauft werden, wird viel Stahl nachgefragt.
Ja, klar.
Ist einfach miteinander gekoppelt. Fluggesellschaften und Tourismuskonzerne. Es gibt einfach Verkettungen und so weiter. Eine der Überschriften bei einer dieser vielen Marktanalysen war, die Premier Grand Crus haben sich komplett abgekoppelt. Und das habe ich mir dann mal angeguckt, weil ich ja selber auch wieder was subskribiert hatte. Das stimmt. 100 Jahre lang konntest du davon ausgehen, wenn die Premier Grand Crus in den Wert steigen, es gibt eine Gruppe von, dir brauche ich das nicht zu erklären, aber für unsere, es gibt eine Gruppe, die heißt Super Seconds. Das sind normalerweise Deuxième Crus, zweite Crus, die so gut sind wie erste. Die werden aber auch deswegen Super Seconds genannt, weil sie eigentlich gar nicht alle Seconds sind. Pontécanet zum Beispiel ist nur fünftes und jetzt muss ich lügen. Palmer ist nur drittes, glaube ich.
Ich glaube, ja.
Zweites Palmer oder Koss? Palmer ist drittes, ich glaube, Koss und Dings sind zweites. Und es war jahrhundertelang sozusagen so, wenn die Primärs gestiegen sind, sind die Super Seconds gestiegen. Und jetzt habe ich mal geguckt. Das ist wirklich krass. Also, das ist nur so ein Beispiel. Ich habe mir zwei rausgesucht, Costes Chanel und Pichon Comtesse.
Ja. Also
Pichon Longueville Comtesse de la Lande ist der vollständige Name für die, die es wissen wollen. Jetzt aktuelle Subskription, 180 Euro, 190 Euro und 200 Euro respektive, so in dem Dreh. Also kostet ein bisschen billiger und in der zweiten Tranche. Das ist relativ nah, aber nicht direkt das All-Time-High. Also sie haben sich wieder erholt, nachdem da so ein bisschen, ist schon so ganz gut. Mouton in der zweiten Tranche 500 in der Subskription. Es gibt aber auch nur noch ein oder zwei Händler, die ihn noch haben. Mhm. Bei den anderen ist er weg. Es liegt aber daran, dass aber nichts mehr nach Deutschland kommt. Weil in Deutschland, der deutsche Bordeaux-Markt ist im 12., 13. Jahr in Folge rückläufig oder sowas. Mhm. Gleichzeitig aber, wenn du dir jetzt 2009, 2010, vermeintliche Jahrhundertjahrgänge, bei 2010 gibt es gerade ein paar Verwerfungen, ob das wirklich einer ist. Da haben sich ein paar Weine wohl ziemlich schlecht präsentiert in letzter Zeit. Mouton kostet heute 1100, 800 bis, ich glaube 1100 beide Jahrgänge. Mhm. Aber die Pichon Comtesse und Koss kriegst du zum Subspreis. 10 Jahre später.
Das ist krass,
also du kriegst, kostet es ein bisschen teurer, 230 oder sowas. Der kostet jetzt in der Subs 200 und hat damals in der Subs aber glaube ich auch so 230 oder so. Und kostet immer noch unter 200. Beide Jahrgänge, also 19, aber jetzt auch eben aktuell die Subs, wo du so denkst, so okay, also völlig abgekoppelt und vor allem keinen Gewinn mehr zu machen.
Ja, ja. Ja? Also nicht im Zweitmarkt, ja.
Im Zweitmarkt gar nichts zu holen. Die, aber vor allem auch die Frage, warum soll ich das denn jetzt kaufen?
Das stimmt.
Warum soll ich jetzt subskribieren, wenn ich in 10 Jahre näher an der Trinkreife, die sind noch zwei, dreimal nachprobiert, deswegen sollte man vielleicht nicht 10 kaufen, sondern 9.
Ja.
Aber 9 ist halt nach wie vor einen tadellosen Ruf. Warum soll ich das denn jetzt subskribieren? Also komplett losgelöst.
Kann ich alles
kaufen, ja. Nur in dem Augenblick, wo ich jetzt sage, Leute, braucht ihr nicht mehr zu subskribieren, ja, kannst du davon ausgehen, passiert irgendwo was, bam, sind alle Super Seconds mega gestiegen oder sowas. Weil es gibt keine Gesetzmäßigkeiten. Die andere Geschichte, nämlich total spektakulär. 2009 und 2010 war so ein Doppeljahrhundertjahrgang angekündigt. Wie gesagt, zum letzten Mal die Bemerkung, 2010 steht gerade schwer. Fragezeichen
hinter.
2009 fing an mit Megapreisen. Ich hatte 2009, weil es Geburtstag meiner Tochter, habe ich auch schon 100 Mal erzählt, 12 Flaschen von Pontécanet subskribiert für 119 Euro. Dann wurde mir die Subs gekürzt. Ich habe bei dem Händler auch nie wieder gekauft, weil 14 Tage, nachdem mir die Subs gekürzt wurde, tauchten auf einmal beim selben Händler meine Flaschen sozusagen auf für 219 Euro. Na, so, wir haben doch noch mal eine Zuteilung bekommen, ja. Von, ganz bestimmt.
Genau.
Ja, von mir, Leute, von mir. Nicht vom Kurschatur, von mir. Weil ihr mich von 12 auf 4 gekürzt habt. Aber diese 218 Euro, die galten 8 Jahre lang, die sind das Zeug nicht losgeworden. Und jetzt habe ich geguckt, im Moment, also das ist heute wahrscheinlich schon wieder anders, weil wie gesagt, man kann von nichts auf nichts schließen. Aber als ich das hier vorbereitet habe, ich mal geguckt, in ganz Europa kein einziges Angebot für Pontécanet 2009. Die waren so froh, dass sie nach 8 Jahren das Zeug endlich los waren für ihre 220 Euro, die sie dann alle aufgerufen haben, dass sie es also wahrscheinlich nach Hongkong geschafft haben. In Hongkong hast du jede Menge Angebote für 220 Euro. Das würde jetzt aber bedeuten, mit Einfuhrumsatzsteuer und Drinks würdest du hier 280 oder so zahlen. Würde ja eigentlich Zeit sein, mal jetzt für 260 oder so in Europa ein Angebot zu geben. Die haben, glaube ich, alle die Schnauze so voll, dass es gerade keiner macht. Was da nämlich reingehauen hat, und zwar auch für die anderen Weine, war 2009 war gerade schön in der Auslieferung und war irgendwie dick und alle machen mit Preisen und so weiter. Da kommt die Nachricht, 2010 ist noch viel besser. Alle Preise im Sekundärmarkt festgetackert. Keiner rührt sich, bis ich was sage. Yes. Gezeichnet Robert Parker. Und dann kam, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, war 2009 der Weinjahrgang bis dahin mit den meisten 100 Packen, ich glaube 34 Weine mit entweder 95 bis 100, 98 bis 100 oder glatt 100. Und dann kam 2010 und hatte, glaube ich, nochmal einen mehr oder sowas. Oder einen weniger. Egal, ja, aber nochmal so ein Ding. So, die Preisentwicklung müssen wir jetzt, ich erzähle eh schon zu lang. Also das ging in so eine Richtung, wie man sich das vorstellt. 2018, Jahrhundertjahrgang. Mhm. Alle Preise gehen gerade wieder mal so ein bisschen spazieren in die Höhe und so weiter und so weiter. Mittendrin, Stopp, 2019, nächster Jahrhundertjahrgang. Was ist die Reaktion von Mouton? Hat sich einfach verdoppelt. Völlig ohne Sinn. Warum hat sich Mouton jetzt auf einmal im Sekundärmarkt, ja, wo alle sagen, 19 ist nochmal so gut und normalerweise würdest du erwarten, es bleibt jetzt alles so. Warum geht das denn von 400 auf 800? Und ist jetzt schon, glaube ich, bei 900, weil jetzt ist ja dann, ach übrigens, 20 ist der dritte Jahrhundertjahrgang gleich noch hinterher, ja, in der Kritikermeinung.
Geht jetzt Mouton hoch 1200.
Wird man aber vielleicht, warum? Keine Ahnung. Warum? Ja, meine, in der Subs sind wir jetzt bei 500 immerhin. War, glaube ich, in der ersten Tranche 400, jetzt 500. Das heißt, die sind auch nur in anderen Abführungen nah am All-Time-High. Also nach der Historie sozusagen gibt es überhaupt keinen Grund, warum Mouton 2018 jetzt erheblich über Subs liegen sollte, geschweige denn verdoppelt. Ja, ja. Und das könnten wir, das Spiel könnten wir jetzt noch eine ganze Weile
spielen. Keine Gesetzmäßigkeit.
Ja. Keinerlei Gesetzmäßigkeiten und mittlerweile nicht mal mehr innerhalb einer Gattung. Also die Super Seconds bewegen sich gar nicht und Mouton macht so viel Geschichten. Ja. Wird uns deswegen, die Themen werden uns nie aufgehört.
Ich glaube auch.
Ich habe da noch so ein paar Sachen auf Lager. Jetzt reden wir mal über den Wein.
Also wir sind Chardonnay und Weiß. Wir sind kräutrig, bisschen butterig, aber schön. Hat einen wahnsinnig guten Zug. Ich mag das echt gern. Wie gesagt, ich sag's nochmal, es riecht und schmeckt, als hätten wir es schon mal getrunken.
Ja.
Ehrlicherweise. Und ich habe vorhin schon die ganze Zeit ganz am Anfang überlegt, was ist es, was ist es, was ist es? Ich komme nicht drauf. Ich finde es großartig. Mhm. Also wirklich großartig. Ganz toll, ganz schön, ganz rund.
Wir haben es noch nie getrunken. Aber es ist ja, ich glaube, wir suchen immer die gleiche Eleganz. Hm. Es ist elegant.
Das stimmt.
Ganz tolle Säure. Ich weiß zufällig, den Analysewert 6,4 Säure bei 1,4 Gramm Restzucker. Die sind natürlich nicht stehen gelassen, sondern die sind dann einfach übrig geblieben. Spontan vergoren im Fass. Also nicht in dem Extraktgärständer und dann ins Fass, sondern in den Fässern vergoren, in denen er auch gereift ist. Und der Winzer erzählte mir, das fand ich ganz interessant. Er sagte, wir haben eine relativ faule Kellerflora. Der Wein hat fast 4 Wochen gegoren. Und in so kleinen Fässern werden die Weine beim Gären sowieso nicht warm. Das sind 300 Liter Fässer. Werden die sowieso nicht so warm, anders als bei großen Tanks. Je größer der Tank, desto wärmer, desto dringender musst du kühlen. Deswegen werden Barriques in der Regel auch nicht gekühlt beim Vergären. Und dann, wenn das auch noch so langsam passiert, sagt er, dann gärst du da bei 14, 15 Grad. Und es ist einfach so, dass du weniger Holzaroma extrahierst, wenn der Wein kühler vergärt. Habe ich nicht drüber nachgedacht.
Aber macht Sinn. Tatsächlich,
ja.
Macht doch
muss
Sinn.
Man auch nicht für studieren.
Muss man nicht für studieren,
genau. Also wir haben sowieso immer nur entweder das Haustoasting, also das Toasting, was die Küfer für ihre Weine selber empfehlen, also für ihre Fässer selber empfehlen, oder wenn die keine Empfehlung aussprechen, dann immer mal light, also wir sind nie dick getoastet, dann sind das auch nur 25% neues Holz. 28% in diesem Fall. Aber das heißt nichts anderes als das, sind 3000 Flaschen, dass bei der Küvettierung nicht alles genommen wurde und dass der Anteil, der dann Neuholz hat, waren 28%. Und ich habe es deswegen reingenommen, weil ich erzähle gleich noch ein bisschen was über den Winzer. Ich habe mich heute Morgen eine Stunde mit ihm unterhalten, weil mir nämlich dazu einfiel, weil dieses wahnsinnig teure Burgund, was uns immer wieder, was wir viel öfter machen sollten, was uns immer wieder entfällt, ist, es gibt so viele gute Alternativen auf der Welt, die ziemlich preisgünstig sind. Und gerade bei Burgund Weiß ist es ja so, dass die noch die Keller voll haben, uns immer erzählen, nichts ist wie Burgund Weiß. Aber nichts wird in den Blindproben so oft durchgereicht. Also in diesem Sinne, nicht erst im Judgment von Paris, sondern auch generell. Burgund Rot lange nicht so oft.
Ja, ja.
Also Burgund Rot behauptet sich in der Regel, und die Leute wissen vor allem auch immer, die Juroren, deswegen sind sie schon gar nicht mehr in der Lage, neutrale Urteile zu finden, weil das ist der Burgunder und das ist der deutsche Spätburgunder, das ist der Italiener, das ist der Neuseeländer oder sowas. Ne?
Das stimmt.
Bei Burgund-Weiß. Es ist ja häufig so, ja, das ist der zugeholzte Kalifornier. Nee, ist leider der Burgunder. Nee. Da hatte mir Paul Klüber, das ist Paul Klüber, ist das, und mit dem habe ich heute Morgen telefoniert. Und Paul sagte dazu, ja, weißt du, was der Grund ist? Dadurch, dass der Boden so teuer ist, bei den großen Lagen, haben die meisten Winzer nur noch ein oder zwei Zeilen.
Ja.
Und das passt in ein Fass. Und dann musst du dich entscheiden, neu oder nicht neu.
Yes,
du kannst nicht 50% neu machen, wenn du nur ein Fass hast.
Ja, das stimmt.
Und ich habe 8 Fässer.
Ja.
Und deswegen mache ich 2 neue. Und dann habe ich Spielmasse. Und mit der Küvettierung kann ich dann variieren, genau, zwischen 22 und 28% kriege ich locker hin. Das habe ich so noch nie dran gedacht.
Ja, das stimmt schon.
Klar, sagte, wenn die ein Fass machen, ist das Fass neu. Wenn sie 2 Fass machen, ist vielleicht 1 gebaut. Hast du trotzdem noch 50% neues Holz. Mhm. 25%. Dazu müssten die 4 Fässer Monrashi machen, macht aber keiner.
Mhm. Ja,
also gut, wir spielen jetzt vielleicht noch nicht in der Monrashi-Liga, aber ich finde, wir sind
also auf jeden Fall sehr, sehr,
sehr
gut.
Sehr, sehr elegant.
Ja, finde ich auch. Sehr gut.
Ich hole mal das Fläschchen.
Ja.
Paul Klüber Seven Flags Chardonnay 2018. Okay. Ist aber der aktuelle Jahrgang. Und ich erzähle kurz, warum ich mich mit ihm unterhalten habe. Die sind in Südafrika festgetackert und kommen irgendwie nicht nach Deutschland. Ich glaube, sie sind auch wieder nicht auf der Pro-Wein. Und jetzt haben sie gesagt, wir machen jetzt Einzelgespräche. Wir haben die Zeit, weil wir sind nicht mehr auf Reisen und so. Und deswegen hat er jetzt ein paar Leute gefragt über seine Agentur. Und er sitzt im Elgental. Und ich habe, glaube ich, schon 2-3 Mal über das Elgental gesprochen. Und ich wollte so gerne mal ein bisschen mehr über das Elgental erfahren. Und deswegen habe ich gedacht, das mache ich jetzt einfach mal. Und dann kam noch die Idee, dass jetzt wir hier über Preise reden und dann noch ein Hörer kam und sagte, kannst du mal über das Burgund reden? Und dann dachte ich, weißt du was, das ist eine dieser Alternativen. Mhm. Ich habe kurz vor dem Lockdown in der australischen Botschaft in Berlin ein Tasting gehabt. Danach haben wir hier einen Shiraz getrunken.
Genau.
Das, was da wirklich am meisten beeindruckt hat, das waren die Chardonnays, wie fein und elegant die sind, wie wenig zugeholzt, dass es niemand mehr macht, da 100% neues Holz. Ja. Dann haben wir letztes Jahr im Lockdown ein Argentinien-Tasting gehabt. Da habe ich dir hinterher, glaube ich, auch erzählt, war mit Jens, war noch dabei, Jens Prive, der zwischendurch auch mal unterbrach und sagte, ich muss aber ganz kurz sagen, diese Chardonnays sind unglaublich elegant. Wir hatten da Chardonnays aus Patagonien, die hatten auch, das Ding hier hat auch 13 Alk, ne, von wegen.
Ja, von wegen.
Neue Welt. 25% neues Holz, 13 Alk,
ja.
6,4 Säure, so viel zum Thema Marmelade.
Und, stimmt.
Und da war bei den Argentiniern, waren die Chardonnays auch schon so fein. Und du bist ja auch so ein Fan von White Bones und White Stones und so.
Genau.
Das hat alles so wenig mit dem Kalifornien.
Wie man es denkt.
Ja, wie man's
oder denkt. Der Kongsgard, der damals so kräftig war.
Ja,
das ist halt nicht.
Das ist auch nicht mehr. Aber auch in Kalifornien gibt es mittlerweile viele, die nicht mehr so kräftig sind. Und im Gegenzug haben wir das ein oder andere Burgund im Glas gehabt, was mit 100% neuem Holz und viel Nutella und allem drum und dran irgendwie daherkam, wo ich so dachte, so, naja, also müsst ihr euch nicht beschweren, wenn das in der Blindprobe für Kalifornien gehalten wird. Ne? Und da denke ich immer so, das kostet 50 Euro, das ist nicht geschenkt.
Natürlich aber, nicht, aber ist auch wirklich gut.
Ja, das ist genau das. Also, weil wenn ihr für 50 Euro letztes Mal Preise, ich habe dann mal geguckt, was kriegst du denn für 50 Euro eigentlich noch? Puh, das hat sich aber geändert.
Ja, das stimmt.
Keiner trackt die Primärpreise.
Ja.
Im Meursault kriegst du ja nur noch Negos-Ware für 50. Ja. Da kriegst du Vieux-Vin von Bouchard Perfil. Nein, der kostet 35. Aber wenn du schlecht einkaufst, kostet er 50. Ja, so ein ödeliger Premier Cru, einfachste Lage vom Négociant, 80 Euro. Mhm. Bei 50 kommst du dann nirgendwo hin.
Mhm.
Und hier kriegst du was. Also Entschuldigung, das ist aber wirklich besser hier. Ich hatte mit ihm gesprochen, weil Elgental. Wir haben mal über Wein und den Einfluss des Meeres gesprochen.
Ja.
Das Elgental heißt es immer, das kälteste Klimat, also Walker Bay ist auch, glaube ich, noch sehr kalt, aber kältesten das Elgental. Und da habe ich immer gedacht, ja, ich hatte im Blog dann irgendwie geschrieben, von meinem geistigen Auge gezogen, irgendwie farbige Erntehelfer in orangen Rentierpullis mit Eiszapfen an den Nasen, wippern durch den Weinberg und sammelten die Trauben. Natürlich nicht so. Und ich wollte jetzt mal wissen, was ist da jetzt eigentlich Sache? Und fand das ganz interessant. Sie sind am Meer, Sie sehen das Meer nicht, weil da noch so ein Berg davor ist. Sie sind wirklich so ein Kessel.
Ja, ja.
Aber Sie kriegen halt vom Meer das Klima und Sie haben diese polare Strömung, die 11 Grad kalt ist, das ganze Jahr. Ja. Deswegen springst du ja auch in Kapstadt nicht unter die Prien ins Wasser. Deswegen sagte er auch, wir haben hier keinen Frost wegen des Meeres, gar nicht. Wir haben Schnee nur in die Höhe. Wir können hier nicht Skifahren, aber wir haben eben auch nie extreme Hitze. Und dann fragte ich, stimmt es denn jetzt, wie eure Pressemitteilung gesagt hat, dass das Thermometer nie über 30 Grad klettert? Und dann sagte er, nein, das stimmt nicht. Das Thermometer klettert schon über 30 Grad, aber unsere Meteorologen messen im Elgental die Zeit. Das Thermometer über 30 Grad ist nicht in Tagen, sondern in Stunden. Okay. Also, weil es ist mal hier eine Stunde, mal da eine Stunde. Okay. So irgendwie so 15 bis 20 Stunden im Jahr oder sowas. Okay. Dann ist es der größte Ort für Apfelproduktion. 60% der Apfelproduktion wird in Elgental gemacht. Die machen übrigens, das fand ich auch lustig, mal 500 Tonnen Trauben und 5000 Tonnen Äpfel. Also die machen auch Äpfel, haben noch 200 Kühe. Und
sehr geil.
Und dann erzählt er, er hat im Apfelproduktionsbereich angefangen, als ist der Sohn Paul, also heißt genau wie der Großvater, der es gegründet hat, Paul Klüver Junior natürlich. Da, ich habe in der Apfelproduktion angefangen und dann habe ich die Finanzen des Gesamtunternehmens übernommen. Und dann habe ich mich einmal durchgearbeitet, habe ich meinen Vater angerufen und gesagt, Papa, das Weingut müssen wir sofort zumachen. Das ist ja völlig ineffizient. Dann hat sein Vater ihn zu Probein geschickt und noch hier hingeschickt. Du guckst jetzt alles mal an, aber dann immer noch meinst, dass wir es zumachen müssen, dann mal bis zu. Naja, danach war logischerweise nicht mehr der Meinung, dass man es zumachen muss. Aber das ist so ganz interessant, wie unterschiedlich das ist. So die Abläufe. Wir haben auch ein paar Maschinen, ein paar Fotos gezeigt. Das ist das Schöne, wenn du so ein Videocall machst.
Ja, klar.
Das ist einfach nur One-to-One. Also es war noch jemand vom Distributor dabei, um ein paar technische Fragen für den deutschen Markt zu beantworten. Wenn er hat ein paar Fotos gezeigt von den Apfelsortieranlagen, das ist eine völlig andere Dimension, ja, also was da so durchläuft und dann dieses bisschen Wein, die machen halt 150.000 Flaschen oder was war das, weiß ich nicht. Also es ist nicht wirklich groß, sie sind im deutschen Markt so aktiv, weil deutsche Vorfahren, er ist mit einer deutschen Frau verheiratet, die sind deswegen viel, weil viele von den guten Südafrikanern, auch von den guten Argentiniern, auch von den guten Australiern, kriegst du hier nicht. Also deswegen.
Schwiss.
Distribution durch Eggersohn, das heißt, das kriegst du also auch wirklich an allen Ecken und Enden. Wenn mal jemand wieder versucht ist, 50 Euro für ein Chardonnay auszugeben und sich wieder übers Burgund ärgert, dann kann er das mal versuchen.
Unbedingt, also
das
wirklich.
Das ist in meinen Augen echt was wert.
Ja, dankeschön.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas. Thank you.